Erschreckend. Ungeheuer. Geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
Dieses Monster treibt die Energiewende voran. Boris Radtke ist Chief Communication Officer von Enpal, Installateur von Wärmepumpen und Solaranlagen mit mittlerweile mehr als 100.000 Kunden. Über das Vermächtnis der Ära Habeck, dringend notwendige Kampagnen und Social Media Support von Tokyo Hotel spricht er mit Host Dirk Benninghoff. Herzlich willkommen, Boris Radtke.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Ja, liebe Monsterfreundinnen und Freunde, wir beschäftigen uns heute mit dem großen Thema Energiewende, Zukunft der Energie, Zukunft unserer aller Versorgung. Und da haben wir einen ganz kompetenten Experten eingeladen. Habt ihr schon gehört, lieber Boris? Hi. Boris, schön, dass du hier bei uns im Studio in Berlin bist.
Vielen Dank, Dirk, für die Einladung.
Und wir bieten dir die Chance, denn im Gegensatz zu anderen Unternehmen wie Bayer oder dem Bundesverband der Deutschen Industrie oder der Deutschen Bahn kennen die Leute Enpal vielleicht noch nicht in Gänze. Obwohl ihr zu den bekannten Playern der Energiewende gehört, zum bekanntesten kann man auch sagen. Aber ich unterstelle einfach mal, dass da draußen ihr nicht alle Enpal kennt. Deshalb hast du jetzt die Chance, mal richtig schön Elevator-Pitch zu machen, was ihr so macht und weshalb ihr geil seid.
Sehr cool. Ja genau, Enpal gibt es jetzt seit 8 Jahren, ist Deutschlands größter Anbieter für Solaranlagen, Wärmepumpen, Smart Meter. Also alles das, was für die dezentrale Energiewende notwendig ist in Deutschland. Klassisches Berliner Startup, von Mario Kohle gegründet, mittlerweile knapp 5000 Mitarbeiter in Deutschland, sind an allen Stellen dran, versuchen einfach jedem Menschen es zu ermöglichen, jedem Haushalt zu ermöglichen, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Bisher voller Fokus auf Eigenheime, in Zukunft eben auch Mehrfamilienhäuser, in Zukunft auch eben halt Unternehmen, die wir damit unterstützen. Genau.
Und ihr muss ich mal nachfragen, operativ, ihr produziert auch selber oder installiert?
Nein, wir produzieren in sehr enger Abstimmung mit unseren Partnern. Also das heißt, also wir arbeiten zum Beispiel im Bereich Wärmepumpe mit Bosch sehr erfolgreich zusammen, aber zum Beispiel im Solarbereich vor allen Dingen sehr stark mit chinesischen Partnern, haben also auch Büros in China direkt. Aber wir produzieren selber nicht. Aber wir sind diejenigen, die die Finanzierung zur Verfügung stellen, die Tech zur Verfügung stellen und eben halt am Ende auch die Installation.
Und eure Leute kommen dann vorbei und berichten mir ganz genau.
Das würde ich auch mal behaupten, ich bin ja jetzt jemand, der schon viel in der Berliner Startup-Szene unterwegs war, ist das so das Geschäftsmodell, was am herausforderndsten ist, weil eben halt ich, wenn ich mich dazu entscheide, auf erneuerbare Energien umzusteigen mit meinem Haus, habe ich wirklich Eingriffe in mein Haus und da kommen Menschen vorbei und die bauen an meinem Haus
rum. Soll ich lieber nicht selber machen.
Und dementsprechend, sage ich mal so, das ist als Kommunikator auf jeden Fall eine andere Herausforderung, weil man mit Themen betraut wird, die man jetzt bei Zalando oder bei Flink jetzt nicht so hatte.
Handfeste auch, ja, kann man sagen.
Kann man so sagen.
Ihr habt jüngst euren 100.000. Kunden
ganz feiern genau
können. Zukunftsmacher nennt ihr die. Mhm. Steckt da auch so ein bisschen Community-Gedanke dahinter, von wegen ihr seid alle Zukunftsmacher. Versucht ihr da eine Gemeinschaft zu kreieren? Was unternehmt ihr in die Richtung?
Ganz genau, also man muss sich das immer so vorstellen. Dezentrale Energie, es ist ja schön, dass irgendwie jedes Haus langfristig eben halt oder mittelfristig hoffentlich eine Solaranlage drauf hat. Aber eine Solaranlage an sich ist ja erstmal ein relativ stumpfes Produkt. So der wirkliche Sinn dahinter entsteht erst, wenn man es zu einer Community, wenn man es zu einem virtuellen Kraftwerk zusammenbaut. Und das ist genau das, was wir von Anfang an eben halt vorhaben. Man muss sagen, das ist regulatorisch nicht ganz einfach in Deutschland. Da sind wir jetzt gerade erst an dem Punkt, wo das halt wirklich immer besser funktioniert, wo da auch die gesamten internen Abläufe im Energienetz funktionieren, dass das einfach auch möglich ist. Aber genau das ist das Ziel, dass wir halt einfach die 100.000 Kunden, die wir haben, alle vernetzen zu einem großen Kraftwerk und damit eben halt natürlich auch das deutsche Energienetz langfristig deutlich stabilisieren können und eben halt auch flexibilisieren können.
Das heißt, wäre dann das Enpal-Kraftwerk.
Ganz genau.
Und welche Power haben da 100.000 Kunden?
Das werden ein paar Atomkraftwerke sein, die da zusammenkommen.
Not bad. Kommunikation und Marketing in dem Bereich. Tut ihr was für die 100.000? Habt ihr da regelmäßig gemeinsame Maßnahmen? Ein Fest wird es nicht geben für die ganzen Leute, ja?
Ja, da genau. Sind
wir ein bisschen zu groß geworden, leider. Ja, was das angeht. Aber was gibt's da für teambildende Maßnahmen, sage ich mal?
Also, im Endeffekt geht's ja darum, dass wir den Kunden eben halt nicht nur ein einziges Mal betreuen, sondern wir, also der Grund, warum machen Leute den Deal mit Enpal, ist vor allen Dingen darum, weil wir eben halt ein sehr attraktives Finanzierungsmodell anbieten. Das heißt, entweder man finanziert die Anlage oder man mietet die Anlage. So. Und das bedeutet, wir haben in der Regel ein vertragliches Agreement mit unseren Kunden von 20 Jahren. So, das heißt, man sieht Enpal nicht nur ein einziges Mal, wenn wir die Anlage aufgebaut haben, sondern man sieht uns andauernd. Wir kommen vorbei, wir checken Sachen, wir kontrollieren Sachen, wir updaten Sachen. Also wir gehen davon aus, zum Beispiel so eine Wallbox, die wird wahrscheinlich über den Lifetime von so einem Kunden 3-4 Mal vielleicht ausgetauscht werden, also auch für die Elektromobilität. Genau, also in solchen Punkten arbeiten wir sehr, sehr eng mit den Kunden zusammen. Man hat die App. Ich glaube, die App ist so der größte Community-Gedanke, weil darüber sieht man eigentlich jeden Tag. Also meine Mutter ist Enpal-Kundin, die zeigt mir fast jeden Tag, schickt die mir, wenn Sommer ist, eben halt, wow, wir haben heute wieder so und so viel Megawatt produziert und das ist passiert und so weiter.
Das heißt, ihr weckt ja auch so einen Unternehmer.
Gamification.
Ja, also auf jeden Fall. Also
vor allen Dingen jetzt auch, wenn man dann eben halt auch die Wärmepumpe drin hat. Also wir haben auch bei uns zu Hause die Wärmepumpe drin von Enpal natürlich. Und dementsprechend kann man dann halt auch wirklich alles in einer App eben halt aufeinander abstimmen, optimieren. Wenn meine Tante mit dem Elektroauto vorfährt, kann sie einschalten, okay, ich möchte das im Eco-Modus aufgeladen bekommen oder ich möchte es so schnell wie möglich aufgeladen bekommen. Also das ist halt wirklich jetzt schon so ein ganz anderer Ansatz.
Du hast deine Familie genannt, deine Mutter. Wer sind ansonsten außerhalb deiner Familie eure Kunden? Was ist eure Zielgruppe? Ich würde jetzt mal mutmaßen, abgeleitet ein bisschen aus euren Social-Media-Beiträgen, junge Hausbesitzer um die 40 mit Hang zur Nachhaltigkeit.
Nein,
Digga, falsch! Schlechter Guess.
aber guter Versuch. Also ich würde mal behaupten, das ist sicherlich... nach außen wirkt das ganz klar so, als wenn das unser Kunde ist, aber man muss ganz klar sagen, der deutsche Hausbesitzer ist in der Regel, der Großteil der deutschen Hausbesitzer sind nicht Anfang 40 und nicht das erste Mal Hausbesitzer, sondern es sind vor allen Dingen schon auch ältere Leute. So, das heißt, dementsprechend müssen wir auch eine ganz andere Form der Kommunikation zu den Kunden eben halt aufbauen. Wir müssen uns auch mit ganz anderen Themen teilweise noch auseinandersetzen. Das heißt, so eher wirklich so, ich würde behaupten, die gesamte Spanne ist unsere Kundschaft. Also ich weiß nicht, ob du das auch hier mit unserem 100.000. Kunden gesehen hast. Der war ja auch nicht Anfang 40.
Das stimmt, ja. Klar, würde man die älteren Leute, bei denen, sagen wir mal, Anfang 40-Jährigen, also, ist die Vermutung nahe, dass sie Interesse haben.
Ich glaube, was einfach wichtig ist bei Enpal, also vielleicht da immer so eine ganz, ganz gute Anekdote ist zu verstehen. Ich meine, die Technologie für erneuerbare Energien, ob das jetzt die Solaranlage ist, der Speicher, die Wallbox oder auch die Wärmepumpe, die Technologie gibt es seit Jahrzehnten. Komischerweise hat es nie einen reißenden Absatz in Deutschland dazu gegeben. Was ist der Grund dafür? So, weil grundsätzlich glaube ich, also wenn du jetzt sagst, so nach dem Motto, hey, ich kann komplett energieunabhängig werden, so.
Weil Förderung gab es ja, oder?
Genau, es gab auch immer Förderungen und so weiter und so fort. Also diese Unabhängigkeit im Bereich Energie ist ja eigentlich etwas Attraktives. So, ne? Ich krieg noch Förderungen dazu. Ja. Also um ehrlich zu sein, die Förderung ist aus meiner Sicht noch das... sollte eigentlich das Unwichtigste sein, das Wichtigste sollte sein, ich werde einfach endlich unabhängig von allen anderen Faktoren mit meiner Energie. Und ich kann darüber hinaus eben halt auch Sachen, die jetzt auch in der Zukunft passieren werden, zum Beispiel eine Klimaanlage, die jeder von uns in Zukunft haben wird, weil es immer heißer wird. Auch das wird mit erneuerbaren Energien, eben halt mit einer Solaranlage, wesentlich kostengünstiger werden. Das heißt also, es ist eigentlich technologisch ein No-Brainer. Komischerweise hat es sich aber nie so durchgesetzt. Und der Grund, warum sich das nie durchgesetzt hat, ist, weil es A, keinen Anbieter gab, der sich um die Kunden gekümmert hat, die es sich nicht einfach mal so leisten können, 30.000 Euro für eine Solaranlage mal eben Cash hinzulegen oder die auch keinen Bock haben, sich das vielleicht mit dem ganzen Anschlussverfahren und so weiter und so fort. Also ich kann immer noch sagen, mein Vater ist leider früh verstorben, aber der wollte vor seinem Tod noch bei uns eine Solaranlage auf das Haus bauen. Der ist daran gescheitert. Der war Gründungsmitglied der Grünen, also der war ideologisch komplett in unserem Ballpark sozusagen, mhm, und hat's nicht hinbekommen, weil damals das Anschlussverfahren zu kompliziert war. Es war unklar, welche Technologie genutzt wird und so weiter. Das war viel zu kompliziert. So. Und jetzt kommen wir an und sagen so nach dem Motto, hey, kümmere dich um gar nichts. Wir sorgen dafür, dass die richtige Technologie ist. Wir haben die Leute, die genau wissen, wie man dein Haus dafür ready macht. Wir kümmern uns um den Anschluss. Wir kümmern uns um alles. So. Und du machst ein Finanzierungsprodukt mit uns. Das heißt, von Tag 1 an sparst du Geld. Und du zahlst deinen ersten Euro für Enpal erst in dem Moment, wenn das Ding angeschlossen ist. Nicht, wenn es installiert ist, sondern wenn es läuft. Und das ist genau das, was allen Wettbewerb schwer gefallen ist bis dahin, ne? Vor Enpal. Vorher war es immer so, ich musste eine Anzahlung machen, dann musste ich zur Installation nochmal eine Anzahlung machen und dann war das Ding installiert und dann musste ich final bezahlen. Und wenn das erst 9 Monate später angeschlossen war, dank des Netzbetreibers, habe ich 9 Monate lang totes Kapital gehabt. Das gibt's alles mit Enpal nicht.
Ich kann mir vorstellen, dass die Leute auch deshalb da zögerlich waren, ja, oder vielleicht ein Teil noch, ja, sind. Ist ja jetzt nicht so, dass es ein Volkssport ist, ne? Ja. Obwohl 100.000 macht schon mal was her. Weil ja immer die Angst vor einer Versorgungslücke dahinter steht. Da ist ja generell Energie und Strom ein sensibles, mhm, Thema, ne? Dunkelflaute, genau, nicht nur in der Industrie. Genau. Habe ich auch Angst, wenn ich wechsle. Deshalb sind ja auch Leute schon auch sehr vorsichtig gewesen mit dem Wechsel von der große Energieversorger auf Öko-Unternehmen wie Lichtblick etc., ne? Ja. Was euch natürlich zugegenkommt aus meiner Sicht, dass der Versorger, ohne jetzt hier die großen Player dissen zu wollen, in der Regel jetzt kein Love-Brand ist, sondern als, genau, Commodity-Anbieter, ja, eher was ist, zu dem ich keine emotionale Einstellung habe. Das kann man eigentlich ausnutzen, oder? Ja. Als Enpal.
Darüber hinaus haben wir einen eigenen Stromtarif ins Leben gerufen. Das heißt, wir werden auch eigener Stromanbieter sein, auch für alle Anbieter draußen, also für alle Kunden draußen.
Nicht nur für Eigenheimbesitzer. Ihr seid ein Komplettanbieter. Ja. Dann kann man sagen, wie profitiert er nach der Installation und so weiter von diesem riesen Kraftwerk? Mhm. Fällt da noch ein bisschen Strom für euch ab, genau, dass ihr handeln, den ihr handeln
ganz
könnt?
Ganz genau. Wir machen sicherlich auch eine Marge an dem Strom, mit dem wir traden. Aber eben halt, das wird jetzt eben halt das Spannende sein, zu sehen, wie unsere Kunden mit dem Trading umgehen.
Ja.
Ne? Also das heißt, baue ich mir so einen großen Speicher in mein Haus, dass ich wirklich hardcore von dem Strom profitieren kann, den ich ständig mit der Solaranlage generiere und speichere und zu einer bestmöglichen Zeit eben halt im Markt verkaufen kann.
Eine operative Frage noch, bevor wir uns endlich nochmal detaillierter, ja, Kommunikation und Marketing widmen. Wir beklagen ja mal zu Recht, dass zu wenig gebaut wird in Deutschland, ja, dass wir nicht hinterherkommen. Für euch schon auch ein Problem irgendwo. Wenn mehr gebaut wird, dann sind eure Absatzchancen natürlich noch ganz anders.
Absolut,
ne?
Absolut. Wobei ich immer sage, aus meiner privaten Erfahrung ist es so, dass Leute, die ein Haus bauen, in dem Moment sich sehr krass mit allen Themen sehr eng beschäftigen. So, für die ist ein Anbieter wie Enpal gar nicht mal so hundertprozentig attraktiv. Enpal ist dann attraktiv, wenn du schon ein Haus hast und eigentlich jetzt einfach nur dieses Thema abgehakt haben möchtest.
Weil du musst dich schon mit Enpal beschäftigen und hast eh so viel Themen, wenn du ein Haus baust, dass,
genau,
du also dann eher eine Basic-Lösung,
genau, nimmst. Ja, also mein Gefühl ist halt einfach, das sind Leute, die beschäftigen sich 1-2 Jahre lang mit jedem Detail, mhm, und dann kann ich auch mir das Ding selber zusammenstecken. Mhm. Ich würde es nicht empfehlen, mhm, aber vom Pitch, mhm, her ist das halt so etwas, das funktioniert dann bei den Kunden nicht, weil das ist halt, wir sind halt der, wir machen es halt an der Stelle wirklich sehr, sehr einfach. Wir haben eigentlich in der Regel das gleiche System, das überall verbaut wird. Das heißt, wenn Leute sagen, ja, aber ich hätte gern jetzt schon die super, super, super neue Variante da und da, die vielleicht noch nicht so im Markt verbreitet ist, bieten wir gar nicht erst an. Ne? Wir sind sehr simpel, mhm, vom Offering, mhm, her, und versuchen es eigentlich dem Kunden gar nicht erst die große Qual der Wahl zu machen.
Es sind die Wochen der runden Zahlen bei euch, 100.000 habe ich schon erwähnt, ihr habt aber auch 10.000 Wärmepumpen mittlerweile, ja, installiert. Nun ist die Wärmepumpe mittlerweile ja ungefähr so diskreditiert wie ihr bekanntester Fan, Robert Habeck.
Ja.
Das Gesetz ist so ein bisschen dazu, ist so ein bisschen als Symbol des Fuschs im Politikhandwerk. Ne? Mhm. Ihr seid ja quasi mit dem Produkt in den Mühlen gesellschaftlicher Auseinandersetzung ist die Wärme unverhofft oder unvermittelt so ein bisschen gekommen. Ist ja für einige Menschen geradezu ein Feind. Wie bringt ihr die Wärmepumpe wieder aus der kommunikativen Falle heraus, aus dieser Mühle heraus? Das ist ja was, wo man sich besonders ins Zeug legen muss, um vielen Leuten das wieder schmackhaft zu machen, oder?
Naja, also erstmal muss man immer die Dimensionen sich vergegenwärtigen. Wir werden in Deutschland, glaube ich, dieses Jahr knapp 300.000 Wärmepumpen bauen. Also in Deutschland insgesamt, der Markt.
Wie ist da die Entwicklung?
Der Markt, also der hatte jetzt letztes Jahr einen totalen Einbruch natürlich und davor das Jahr auch durch die absurde Diskussion, die es da zu dem Thema gab, hat sicherlich nicht geholfen und man hat es ja auch gesehen, dass viele der Produzenten hier in Deutschland dann auch in Kurzarbeit gehen mussten mit Fissmann, mit Bosch und so weiter und so fort, mit Stiebel-Eltron und ich glaube, das ist halt das eine so. Der Markt fängt sich jetzt gerade wieder, weil eben halt am Ende jeder, also das beste Beispiel ist unser aktueller Kanzler Friedrich Merz. Der war letztes Jahr bei unserer Eröffnung unserer Wärmepumpenakademie in Brandenburg und hat ganz klar gesagt, wir wollen, dass mehr Wärmepumpen in Deutschland gebaut werden. So, zu dem Zeitpunkt, wo er noch nicht Kanzler war, wo er noch Kanzlerkandidat war. Ja. Und hat sich da schon massiv ins Zeug gelegt für die Wärmepumpe, weil jeder Mensch, der sich andersweise mit dem Thema auseinandersetzt, weiß, dass es die überlegene Technologie ist. Es gab jetzt eine absurde Diskussion und ich glaube auch, es gab auch handwerkliche Fehler an dem Gesetz. So, aber darüber hinaus, dass wir diese Energiewende und diese Wärmewende in Deutschland benötigen, das stellt niemand in Frage. Und deswegen merken wir auch gerade, also am Ende muss man, deshalb wollte ich das nochmal sagen, 300.000, wir bauen davon 10.000. Das heißt, unser Marktanteil insgesamt für einen hochfragmentierten Markt ist noch immer sehr, sehr klein. Wir sind zwar der größte Anbieter unter diesen 300.000, aber der Markt ist massiv fragmentiert und da jetzt einfach auch für uns stetig zu wachsen, ist überhaupt gar kein Problem.
Aber macht ihr mehr Kommunikation, mehr Stories, mehr Aufklärung auch über die Wärmepumpe, weshalb es sinnvoll ist, unter anderem der Wärmepumpenakademie, hört sich ganz interessant an. Was macht ihr da zum Beispiel?
Naja, da bilden wir die Kollegen aus. Also das heißt, also das SHK-Handwerk, einer der größten Bremspunkte und auch einer der größten Gründe, warum die Installation von Wärmepumpen in Deutschland noch so teuer ist und auch so kompliziert ist, ist eben halt der Fachkräftemangel. So. Und da es nur sehr wenige Leute gibt, die in der Lage sind, eine Wärmepumpe zu installieren in einem Haus. Das ist ja auch nochmal wieder, auch da wieder, ein enormer Eingriff in ein Haus. Wenn ich einen Gasanschluss abschalten muss, wenn ich eine Wärmepumpe installieren muss, da, also ich glaube, das Risiko, ich weiß nicht, bei meinem Haus hier in Berlin-Mitte wurde Erdwärme eingeführt. So, das waren 4 Wochen, wo alle gezittert haben, ob das alles funktioniert und ob wir nicht am Ende dastehen und erstmal ein paar Monate keine Heizung haben. Das heißt also, auch da wieder hoher Eingriff, enorme Komplexität. Das ist aber, deshalb ist die Wärmepumpenakademie ein reines Ausbildungszentrum. Das, was wir natürlich schon machen, ist in Sachen Aufklärung wir machen auf der Content-Seite Sachen wie einen Wärmepumpen-Monitor für Deutschland. Das heißt, wir sagen, wo werden die meisten Wärmepumpen gerade verbaut? Welche Städte sind da an der Stelle besonders aktiv? So, man muss aber auch immer sagen, die Wärmepumpe, gibt's auf der einen Seite ist das Einzelprodukt, dann gibt's noch das kommunale Thema Erdwärme, so was ja zum Beispiel auch ein enormer Vorteil ist, was auch Wärmepumpentechnologie ist, aber eben halt nicht die wir verkaufen. So, das heißt also, grundsätzlich sehen wir da schon sehr viele Möglichkeiten, Aufklärung zu machen und das machen wir auch ganz aktiv über Social Media und auch in der direkten Kundenkommunikation.
Kommen wir gleich noch zuerst mal nochmal zum politischen Bereich, zum übergreifenden Bereich. Du siehst brutale Lobbyinteressen der Fossilindustrie am Werk, hast du mal kurz, gar nicht so lange her gesagt. Und ihr kritisiert auch die Pläne der Wirtschaftsministerium für 20 neue Gaskraftwerke zum Beispiel. Ist Public Affairs gerade eure wichtigste Aufgabe, also Lobbyarbeit dagegen zu halten? Müsst ihr eigentlich noch viel näher an der Politik dran sein, die sie ja geändert hat? Eure Verbündeten, nenne ich sie mal, sind da jetzt nicht um mehr in Amt und Würden. Ja. Wie geht ihr da vor? Habt ihr da aufgestockt, also seid ihr näher dran, also, macht ihr mehr?
Also erstmal muss man ganz klar sagen, dass für erneuerbare Energien die Zeit, in der Robert Habeck Wirtschaftsminister war, sicherlich ein enormer Vorteil war. Also ich glaube, da darf man sich keine Illusion machen, das war ein Riesenvorteil, den es für die Erneuerbaren gab, weil einfach bestimmte Sachen, die jahrzehntelang in Deutschland nicht gemacht wurden, in Sachen Regulierung, Deregulierung der erneuerbaren Energien endlich vorangetrieben wurden. So, das Thema ist jetzt vorbei. So, wir haben jetzt eine neue Regierung, wir müssen uns dort mit den neuen Stakeholdern eben halt auseinandersetzen. Wir merken natürlich, dass es da Vorbehalte gegenüber erneuerbaren Energien jetzt wieder gibt. Es gibt andere Themen, die sind wichtiger gerade. So, wobei selbst beim Thema Souveränität Deutschlands oder Europas, selbst da sage ich, ist erneuerbare Energien, wenn wir da jetzt nicht einen vollen Fokus auf erneuerbare Energien gehen, beim Energiethema, dann werden wir langfristig ein Problem haben, weil weiterhin in eine Abhängigkeit von Russland oder anderen Staaten zu geraten, ist aus unserer Sicht jetzt nicht der richtige Weg, um souverän zu werden und vor allen Dingen in der aktuellen geopolitischen Lage, in der wir sind.
Ihr wollt darauf verstärkt mit Kampagnen reagieren, hast du auch gesagt. Wie sieht das konkret aus? Was sind das für Kampagnen?
Naja, auf der einen Seite geht es halt darum, einfach das Thema Energiewende und Wärmewende einfach stärker in den Fokus der Menschen in Deutschland zu bringen. Eben halt auch, was es bedeutet, eben halt was es für ein hohes geopolitisches Gut ist, wenn wir an der Stelle unabhängig sind. So, weil wir einfach viel weniger, ich meine, das ist ja eben halt eine der Absurditäten der letzten paar Jahrzehnte, dass wir eben halt durch die Abhängigkeit zu Russland eben halt auch in der Hinsicht, glaube ich, in der Politik viele Themen verschlafen haben und viele Kritik, die wir hätten viel offener äußern müssen, uns nicht getraut haben, weil wir eben halt extrem abhängig waren. So, das heißt also, dieses Thema viel stärker in den Fokus der Medien, in den Fokus der Menschen zu bringen über unsere eigenen Kanäle, aber eben halt auch über Medienpartnerschaften eben halt, das ist das eine Thema. Mhm. So, aber auf der anderen Seite eben halt natürlich auch gegenüber den Kunden, ne? Also gegenüber den Kunden viele Themen wieder in den Fokus zu rücken, wo den Kunden klar wird, es mag ja sein, dass man vielleicht über Gas kurzfristig erstmal niedrige Kosten hat, aber langfristig ist das Risiko, dass diese Kosten wieder deutlich steigen, enorm. Und dann mache ich mich doch lieber unabhängig, vor allen Dingen mit einer Energieart, die in einem extrem hohen Maße verfügbar ist, nämlich mit der Sonne oder eben halt mit dem Wind. Und klar haben wir eine Dunkelflaute, also auch nochmal ganz klar zu sagen, ne, dass wir enorme Flexibilitäten im Bereich des Energiemixes brauchen, steht außer Frage. So. Die Frage ist halt, mit welcher Technologie machen wir das? Ja? Da haben wir jetzt zum Beispiel auch, das werden wir auch in den nächsten Wochen eben halt kommunizieren, eine sehr große Studie entwickelt, die das auch nochmal sehr deutlich aufzeigt, weil es ist eben halt schon eine Frage, ob es unbedingt Gaskraftwerke sein müssen. Mhm. Es gibt auch aktuell eine Warteschlange von Speichern, von Großspeichern in Deutschland, die nicht zugelassen werden, wo die Netze sagen, naja, das machen wir vielleicht irgendwann im nächsten Jahr. So. Und ich glaube, da brauchen wir viel mehr Aufklärung auch auf der Medienseite, wie schläfrig der Netzausbau in Deutschland eben halt in den letzten Jahrzehnten war und weswegen wir gerade in so einer Situation sind, wo so eine Flexibilisierung eben halt schwierig wird.
Du hast eigene Kanäle und Medien angesprochen. Wird es auch klassisch Out of Home geben in den Kampagnen?
Also ich meine, was wir ja schon sehr stark machen, ist TV. Mhm. Ne? Das, was wir machen, ist Radio. Mhm. Out of Home werden wir sicherlich auch machen. So, aber ich glaube, wir werden auch nochmal einen kompletten Revamp unserer Brand eben halt im 2026 sehen, weil wir jetzt natürlich auch also man muss sich mal vorstellen, als ich zu Enpal gekommen bin, das war vor 3 Jahren, ja. So, da war diese Firma ein deutscher Anbieter von Solaranlagen per Miete. So, nur für Eigenheime. So, heute
ganz
sind wir ein komplett anderes Unternehmen.
Ja. Ja.
Die Marke hat sich komplett geändert, das Offering, was wir für unsere Kunden hatten. Ich meine, das sagt ja auch Mario, unser Gründer, immer super, ne? Wir haben zum Glück den Namen Enpal Smart gewählt, sonst hätten wir, wenn wir damals schon so rangegangen wären, dann hätten wir gesagt Solarpal, ne? Aber er hat damals schon gesagt Enpal, weil es am Ende geht's um Gesamtenergie. So, und da sind wir mittlerweile ein Full-Service-Anbieter und deswegen werden wir da auch, glaube ich, von der Brand her nochmal ganz anders auftreten in Zukunft und ganz anders an die Leute rangehen.
Auch optisch wird das alles überholt.
Ja.
Der Name bleibt. Der war ja schon zukunftsfähig, glücklicherweise. Wir sind gespannt auf 26. Du hast auch gesagt, ihr wollt jetzt nicht mehr wild Botschaften senden. Habt ihr das früher gemacht? Ja. War die, ihr seid ein Unternehmen, das ist gerade 2017 gegründet, bis vor 3 Jahren gekommen, musste man auch ein bisschen aufräumen, ein bisschen kanalisieren, ein bisschen strukturieren. Ja. Wie sah das aus? Werdet ihr auch professioneller in dem Bereich oder seid schon gewonnen?
Also man muss immer so sagen, du bist als Startup und wie gesagt, ich habe das Spiel ja jetzt schon in diversen Varianten durchgespielt und es ist immer das Gleiche. Ne? Du hast immer diesen Zyklus, wie die Medien mit dir umgehen sozusagen, ne? Und welche Aufmerksamkeit du bekommst als Startup. Am Anfang wirst du meistens gehypt, dann werden irgendwann die großen Zweifel daran klar. So, und dann gibt's irgendwann der kleine Lokale, der das Problem mit dir hat. Das ist immer das Gleiche.
Wenn die Zweifel kommen, wirst du auch nicht ernst genommen als Startup.
Ganz genau.
Das ist
ganz
die
genau,
Phase, wo
ganz
du
genau,
Bedeutung
ganz genau.
hast.
Und ich sage immer so, bis dahin musst du super opportun sein und das waren wir. Ne? Wir sind einfach sehr, sehr opportunistisch auf Sachen draufgesprungen. Ich glaube, jetzt ist unsere Kommunikation wesentlich reifer geworden, wesentlich professioneller geworden. Das heißt, wir gucken uns sehr genau an, was spielen wir aus über Social Media, was spielen wir über Marketing aus und was spielen wir eben halt auch über unsere Presse-Themen eben halt aus. Das konzertieren wir wesentlich genauer und schaffen eben halt jetzt auch Kampagnenfähigkeit. Also letztes Jahr hatten wir eine enorme politische Auseinandersetzung. Da gab es diese Auseinandersetzung mit dem lokalen Produzenten Meyer-Burger, die deutsche Politik quasi in Sippenhaft oder in Geiselhaft genommen haben mit ihrem kleinen Produktionsstandort hier vor Ort in Deutschland und gesagt haben, dass wenn dieser Produktionsstandort nicht gesichert wird, die deutsche Solarindustrie tot ist und hat stattdessen eben halt einen Modus versucht, bei der Politik salonfähig zu machen, der es Anbietern wie uns oder 1,5 es komplett hätte unmöglich machen können, erfolgreich noch weiter Business zu machen, nämlich indem man nur noch deutsche Produzenten in Deutschland bevorzugt. So. Und in solchen Sachen sind wir mittlerweile kommunikativ in der Lage, innerhalb kürzester Zeit eine Kampagne aufzuziehen, die über die Medien, über unsere Kanäle, über unsere wichtigen Corporate Influencer, die wir haben, eben halt dann sind wir in der Lage, sehr schnell das Narrativ dagegen zu halten, sehr schnell Druck auszuüben und auch einen anderen Blick auf das Thema zu lenken. Und das haben wir, glaube ich, an der Stelle zum Beispiel sehr, sehr
gut. Das heißt, ihr habt euch eine gewisse Power aufgebaut und auch einen gewissen Einfluss mittlerweile. Ja. Ich kenne euch als Unternehmen. Ja, auch wenn ich gebeten habe, nochmal vorzustellen. Man nimmt euch natürlich wahr und ihr seid mittlerweile ein wichtiger Player auf dem Gebiet, der auch kommunikativ schnell und stark reagieren und gehört wird einfach.
Ja, als Beispiel, wir waren jetzt auch gerade als eines der einzigen Startups Mitglied bei der Made for Germany Kampagne, die aus der gesamten deutschen...
Nochmal ein extra Thema. Ne?
Ja, aber trotzdem, also ganz ehrlich, unter den das Unternehmen, die dabei waren, waren wir dabei. So, ja.
Und ihr investiert auch wirklich.
Ja, wir investieren auch wirklich. Der Vorteil ist ja bei uns, wir sind ein Startup, wir wollen in den nächsten Jahren auf 10 Milliarden Umsatz kommen. Wir sind jetzt aktuell bei einem. Das heißt also, dass wir investieren werden, das ist relativ außer Frage. Ich glaube, da gibt es andere Player, wo man das vielleicht ein bisschen hätte anders.
Nochmal kurz erklärt, wer es überraschenderweise nicht wahrgenommen hat, Made for Germany, Initiative von großen Industrieunternehmen, von DAX-Unternehmen, wurde beklagt, der Mittelstand sei nicht dabei, aber Enpal ist ja eigentlich noch ein Mittelstand.
Stimmt nicht.
Dabei,
also, stimmt
nicht. Und Enpal hat sich dazwischen geschmuggelt zwischen die großen Autobosse und andere und war da am Start und es wurden große Investitionsvorhaben gemacht, wo eigentlich ein bisschen rauskam, zum Teil gab es ja eigentlich auch schon vorher, die wurden nochmal bestätigt. Enpal klotzt auch willig rein. Glückwunsch dazu, ist in der Tat ein Kreis, der auch eine Relevanz von euch und Bedeutung zumindest und auch Vernetzung, die auch wichtig ist, von eurem Managern, von ganz eurem Unternehmen zeigt. Ne? Kommen wir mal zu den Kanälen, du hast sie angesprochen, Social Media, wichtiges Thema für euch als junges Unternehmen dann sowieso. Ihr feuert ja auf allen Kanälen für die Energiewende und für euch. Erklär mal eure Strategie auf die einzelnen Kanälen. Wir fangen mal bei LinkedIn an, weil das Unternehmen natürlich auch aktiv seid. Was macht ihr da?
Genau, also vor allen Dingen auf LinkedIn ist bei uns vor allen Dingen der politische Fokus. Also die politische Community, also auch die gesamte Energie-Community eben halt sauber im Griff zu haben. So, weil wir dort einfach auch sehen, vor allen Dingen, also mein bestes Beispiel sind immer an den Wochenenden gibt es immer absurde Debatten aus der gesamten Energiebranche, wo wieder aktuelle Trends aus der Energieszene eben halt diskutiert werden, da aufzuspringen. Das machen wir nicht nur über unseren eigenen Account. Also wir haben mittlerweile, ich würde behaupten, so ein Netz von 40 Personen aus dem Unternehmen, die sehr aktiv auf LinkedIn dabei sind, mit kommentieren, mit diskutieren, selber Content produzieren für sich, aber eben halt dann auch im Endeffekt auch für das Unternehmen. wir sind mittlerweile bei weitem da der größte, ich glaube, wir haben die größte Reichweite da in dem Bereich in ganz Deutschland, glaube ich.
Hat sich das selbst die Dynamik entfaltet oder musst du da ab und zu mal anstacheln?
Da müssen wir auch anstacheln, ja. Auf jeden Fall. Also es gibt so ein paar Leute, die müssen wir ein bisschen dahin tragen, ja. Aber die verstehen dann auch nach einer kurzen Zeit eben halt, dass es schon Sinn macht, weil wir eben halt auch so Themen haben wie Qualitätsmanagement zum Beispiel, das haben wir komplett neu aufgestellt in den letzten 2 Jahren und haben auch angefangen, darüber aktiv zu sprechen. Eben halt, was für viele Startups am Anfang immer noch so dieses ist, oh, reden wir darüber, passiert ja manchmal trotzdem auch etwas, was nicht so gut ist, wo ich sage so, hey, also McDonald's redet jeden Tag über Qualität, da läuft auch nicht alles super, ja. So, aber wenn man nicht anfängt, darüber zu reden, auch stolz zu sein auf die Standards, die man setzt, die Zertifikate, die man setzt und so weiter und so fort, dann wird es schwierig.
Genau. Dann Instagram.
Also erstmal grundsätzlich muss man schon sagen, also aus einer kommunikativen Sicht, das hatte ich ja auch schon jetzt in letzter Zeit öfters gesagt, ist die Situation mittlerweile echt schwierig geworden. Also ich finde Social, die Kanäle sind extrem auseinandergefranst. Mhm. Man hat bei weitem nicht mehr diese, also ich würde behaupten, vor 10 Jahren war es relativ einfach, da hatte man Facebook Twitter. So, das waren die 2 Kanäle und man konnte sich kommunikativ super gut drauf konzentrieren. Heute, wenn ich mir angucke, auf was für Themen wir achten müssen, wo wir auch immer wieder überlegen müssen, ist das jetzt gerade nur so ein Nischenthema oder hat das wirklich die Möglichkeit, eben halt eine größere Reichweite zu bekommen? Das ist schon enorm schwierig. Und Instagram ist halt für uns ein reiner Branding-Kanal aktuell, ein bisschen Werbung natürlich, aber um ehrlich zu sein, was wir auf Instagram viel stärker machen, sind die Corporate Influencer. Yeah. Also da arbeiten wir jetzt hier beispielsweise mit dem Gustav Schäfer von Tokyo Hotel und Felix Groß, jetzt Hazel Brugger, also mit ganz anderen Charakteren zusammen, um einfach Aufmerksamkeit auf das Produkt Enpal eben halt zu lenken.
Macht ihr Ex noch?
Fast nicht mehr. Also das ist nur noch so ein Nebenbei-Produkt und man muss es ja weiter betrachten aus einer kommunikativen Sicht.
Ja. Ich bin selber im Bereich halt, ne?
Ich bin selber rausgegangen, also ich bin selber nicht mehr aktiv dort, aber
geht
wir
auch so.
Ne, also aber eben halt es ist eben halt trotzdem gefährlich, wenn man es gar nicht beachtet, weil eben halt auch wenn ich sage, dass die Reichweite in Deutschland extrem weg ist, aber trotzdem aus einer Shitstorm-Perspektive muss man es trotzdem im Blick halten.
Ja, und steile politische Debatten einfach, ja, auch Energie oder ne,
wobei man sagen muss, da
wird auch
wirklich
umgejagt, oder?
Wobei da muss man sagen, da ist die Diskussion auf LinkedIn für uns wesentlich gehaltvoller.
Ja, gehaltvoller schon, klar. Und Facebook für die älteren Menschen
viel
ist
wichtiger.
Es weiterhin
Facebook ist der 50 plus. Viel relevantere Kanal. Ist zwar für mich ein Graus sozusagen, wenn ich mir angucke. Also allein das Produkt, da wird mir schon immer wieder Angst und Bange. Aber weil es halt so, also ist für mich ist Facebook immer so Friedhof der Kuscheltiere geworden, so irgendwie vollkommen weirdes Produkt, nur noch voll mit Werbung, vollkommen unübersichtlich und so weiter und so fort. Aber was wir dort halt sehen, wir haben dort ein, zwei Gruppen, die sehr, sehr aktiv sind, wo wir einfach enorm viel Community Management machen.
Wie groß sind solche Gruppen?
So 30.000, 40.000 Leute. Wow. Und das ist in unserem Bereich schon sehr viel, weil das sind halt alles in der Regel Eigenheimbesitzer, die sich dann halt austauschen, Tipps geben, Enpal war bei mir, sag mal, ist das was, sind die seriös und so weiter und so fort und dann schaut man sich dann auch an, was da für eine Diskussion abgeht und das ist halt für uns schon.
Das ist 50 wichtig. Plus, würde ich jetzt mal absolut mutmaßen. Ne? Macht ihr teilweise auch Zweitverwertung von eurem Instagram-Content für Facebook?
Bisschen, ja.
Bezieren. Und TikTok ist natürlich auch mal eine Frage. Seid ihr auch im Start?
Genau, ne? Ja, TikTok, aber bisher nur Marketing.
Ja.
Ich glaube, wir werden auch, also mein Ziel ist schon, dass wir 2026 sehr viel stärker in das Thema Content dort eben halt auch aktiv reingehen. Um ehrlich zu sein, in den letzten 2 Jahren hatten wir dafür keine Zeit. Dafür ist es auch für Energiepolitik zu irrelevant noch, muss man ganz klar sagen. Also TikTok ist ein unfassbar geiler Kanal geworden, aber es ist eben halt schon eher noch für unsere Zielgruppe eben halt schon noch nicht so brennend.
Wird unser Kunden TikTok freuen. Danke für den geilen Kanal. Du hast Gustav Schäfer schon erwähnt. Ja. Fand ich recht überraschend als Testimonial. der Ex-Tokyo Hotel Drummer oder noch wieder Reunion, ja.
Okay, die so Band gibt's so wieder, gut, ne? So gut kenne ich mich damit nicht aus, aber ich saß vor ein paar Wochen hier in Berlin neben ihm und dann hat er am Abend das große Konzert hier.
Machen ja Platten, weiß ich nicht. Okay. Aber den nennt ihr Stromlord.
Das hat er selber gemacht.
Das ist alles ich selber von
Kategorie muss man oder sagen, so. Nee, der hat sich dann zum Stromlord gemacht. Ich weiß nicht, ob es sogar als Kommentar aus der Community kam. Aber das war natürlich Weltklasse. Also ich meine, der Content, den er da auch mit uns zusammen produziert, das ist schon oberste.
Wie seid ihr auf ihn gekommen? Weshalb er? Und da kannst du mal erzählen, was er so macht.
Genau. Also was für uns eben halt wichtig ist, dass wir eben halt, also der Kreis an Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten können, ist natürlich sehr begrenzt. Es müssen Eigenheimbesitzer sein, sie müssen auch Spaß daran haben, so, und sie brauchen unter Umständen eben halt auch noch eine Solaranlage. Also viele haben schon eine oder viele wollen auch, dass ihr Eigenheim gar nicht gezeigt wird, aus Privatsphärengründen. Mhm. Also da gibt es ganz viele Faktoren, weswegen der Kreis an Leuten sehr limitiert ist, so. Ne? Aber eben halt so Personen wie Felix Groß, wie Gustav Schäfer, wie Haselbrugger sind halt natürlich schon Leute, die haben eine gute Community, die bespielen gerne ihre Community. Also das heißt, die sind aktiv in der Community drin. So, und die sehen einen sehr großen Mehrwert in dem in der Energiewende. Also die stehen einfach hinter dem Produkt, was das große Ganze da im Hintergrund ist.
Scannt ihr gezielt nach so Influencern, Testimonialen, die A, so wie Schäfer im Eigenheim leben, so am Stadtrand in Magdeburg, genau, offenbar, und eine positive Einstellung zu Nachhaltigkeit, ja, und da habt ihr schon, also radert ihr da sozusagen.
Absolut.
Und auch daher erzeugt.
Auch immer, also uns ist halt bewusst, das hat auch, das ist so, wir müssen immer gucken, wo ist die Community, die halt auch schon in unsere Altersgruppe reinreicht. Mhm. Ja? Und da muss man ganz klar sagen, so das, was du eben gesagt hast, so Gustav Schäfer passt halt genau in diesen unteren Teil unserer Zielgruppe rein. Das sind die jungen Leute, die jetzt aber an dem Punkt sind, wo sie alle eine Familie haben, wo sie in ihr Eigenheim ziehen, wo sie vielleicht wieder in den Heimatort zurückziehen aus dem schönen Berlin-Mitte, wo es mittlerweile kein King-Size, kein Cookies mehr gibt, gehen sie jetzt nach Stuttgart, Cannstatt wieder zurück, weil es am Ende das Gleiche ist mittlerweile wie Mitte, weil es genauso langweilig geworden ist.
Ne? Auch schlimm. Aber über Berlin unterhalten wir uns dann nochmal, ja? Oder Berlin ist over, wie Matze Hilscher sagt, ja. Gut, und die nimmt er dann ins Visier. Schäfer, er wird dann noch mehr. Bei Schäfer konnte man zum Beispiel sehen, wie das Empire-Team vorbeikam, er selbst mit angepackt hat.
Das sind langfristige Partnerschaften. Also auch ganz
wird auch
klar,
weiter eine Rolle
ganz
spielen.
Genau. Also auch zum Beispiel Matze und Steffi, ich weiß nicht, ob du die kennst, die haben auf Vox eine Serie. Auch die zum Beispiel, also Leute, die einfach dauerhaft sich mit ihrem Eigenheim auseinandersetzen, die da auch ständig eben halt grundsätzlich Content produzieren, für die ist das einfach für uns und für die ist das eine super gewinnbringende Partnerschaft.
Und Felix Groß ist ja eh allgegenwärtig bei vielen Brands und so weiter. Den hat man, ist ja auch Eigenheim.
Ja, genau.
Wurde er in Berlin eigentlich am Stadtrand?
Nach Bremen.
Ach so, Bremen hat er so.
Deine Heimat.
Mein Herz verloren, herrlich. Und dann ist ja der geschätzte Shoutout an dieser Stelle Wolfgang Gründinger, auch bei euch als euer Chief Evangelist. Darunter macht der Wolfgang nicht.
Nee.
Was ist sein Job da?
Genau, Wolfgang ist quasi mein Außenminister. So, der ist halt einfach derjenige, der den ganzen Tag unterwegs ist, der aus meiner Sicht auf jeder Bühne der Nation stehen soll, der auf jedem Panel sein soll, der die Social Media Kanäle für uns bespielt, der einfach auch der Mensch ist, der auch gern mit Kunden eben halt im direkten Kontakt ist. Das macht er auch super gut. Jeden Tag telefoniert er mit Kunden, nimmt sich deren WWchen auch gerne an, wenn es irgendwelche Themen gibt, weil das halt einfach für uns, da ist er einfach ein super glaubwürdiger, super
flässiger. Zwischen Außenminister und Bühnen und Kundenbetreuung ist natürlich nochmal.
Naja, das hört sich immer so doof an, aber das sind halt einfach, also am Ende hört sich es auf der einen Seite schön an mit 100.000 Kunden, aber es sind auch nur 100.000 Kunden.
Ja. Ja.
Also wenn ich mir vorstelle, bei Zalando oder bei Flink oder auch bei Omio, da waren 100.000 Kunden nicht so. Das war das, was man in den ersten paar Wochen des Geschäfts schon hatte. So, bei uns ist es halt so, das ist halt einfach der Aufwand, der hinter jedem Kunden steckt, ist enorm. So. Und das heißt, wenn Wolfgang halt irgendwo auf einem Panel sitzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort jemand zu ihm kommt und sagt, ey, ich bin auch Enpa-Kunde und hey, ich hatte da mal ein Thema, kannst du mir da helfen? So, das heißt, er ist da ständig auch immer wieder im Austausch oder wenn irgendwelche Celebrities gerade versuchen, bei uns eine Solaranlage zu bekommen, dann kümmert sich da auch sehr gerne Wolfgang persönlich drum.
Muss man sagen, Wolfgang Gröninger, Autor, die alte Säcke-Republik hat er zum Beispiel geschrieben, über die Rente schon vor vielen Jahren, Speaker, Netzwerker, alles mögliche. Wie lange ist er bei Enpa jetzt? Er war schon da, als du kamst, oder?
Ja, der ist seit 4,5 Jahren.
Zu dir persönlich, es hat schon angeklungen, dass dieser Mann auch eine Sache Vergangenheit hat, bei Zalando unter anderem gearbeitet, in Berlin, ProSieben, Omio, ein Reiseanbieter. Also viele verschiedene Unternehmen. Nun sind da zum genannten Namen jetzt nicht unbedingt Namen, die man mit Nachhaltigkeit, mit gesellschaftlicher Verantwortung, mit übergreifenden Projekten in Verbindung bringt. Ist dir Enpa jetzt auch persönlich ein Anliegen? Hast du jetzt endlich Sinn und Purpose in deiner Arbeit gefunden? Kann man das so sagen?
Also ich muss immer sagen, also Sinn und Purpose in meiner Arbeit, also das erste Unternehmen, was ich 2002 gegründet habe, war eine Zeitarbeitsfirma. So, jetzt kann man sagen, Nachhaltigkeit von einer Zeitarbeitsfirma. Ich muss zugeben, ich habe mir mit jeder Firma, mit der ich gearbeitet habe oder die ich gegründet habe oder wo ich daran beteiligt war, immer auch das Thema eben halt Purpose oder eben halt auch Nachhaltigkeit war immer damit verbunden. So, ne, wenn es um das ganze Thema, also Arbeitsmarkt, wie entwickelt sich unser Arbeitsmarkt? Damals, das waren die Hartz-Gesetze, Liberalisierung des Arbeitsmarkts, sehr stark auch der Fokus auf Zeitarbeit als ein wichtiges Instrument im Arbeitsmarkt. Eben halt ich als SPD-Mitglied, als Zeitarbeitsgründer, das war eine ganz spannende Situation, kann ich immer nur sagen, auch mit der eigenen Partei in einem schönen Konflikt zu sein. So, aber trotzdem eben halt am Ende dafür zu sorgen, dass viele Leute, die damals in der Hardcore-Langzeitarbeitslosigkeit waren, wieder in feste Arbeits reinzubekommen. Ich hatte da Fälle, wo ich bis heute stolz drauf bin, von Leuten, die mit einer Leggings zum ersten Arbeit, also Männer, erwachsene Männer, die mit Leggings zur Arbeit kamen und 4 Wochen später von dem Kunden ein festes Angebot für eine Arbeit bekommen haben, weil vorher war der 5 Jahre lang arbeitslos. So, also das hat auch enorm viel mit Nachhaltigkeit zu tun. So, Zalando zum Beispiel, das erste große Logistikzentrum damals in Erfurt aufzubauen, 3000 Menschen in Erfurt einen Arbeitsplatz, wieder einen festen Arbeitsplatz zu geben, die gerade zu der Zeit damals, 2011, 2012, von der zerstörten, durch die Politik zerstörten Solarbranche, die wir hier in Deutschland gerade aufgebaut hatten, alle arbeitslos geworden sind, die wir für viele Millionen Euro oder wahrscheinlich sogar Milliarden Euro in Deutschland umgeschult hatten auf Energieanlagen, Elektroniker, damit sie Solaranlagen bauen können und entwickeln können, so, die alle plötzlich wieder arbeitslos waren. So, und die wieder in feste Arbeit zu bringen, natürlich erstmal nur durch Zalando, aber mittlerweile ist da eine ganze Industrie hinter entstanden. So, diese ganzen Logistikzentren, die da entstanden sind, sind alle mittlerweile voll haben eine Vollbeschäftigung. So, Omio, das Thema Reisen endlich zu liberalisieren. Also, dass es in Deutschland immer noch nicht möglich ist, über sämtliche Träger hinweg, ob das Bus, Bahn oder Flugzeug, einfach ein Ticket zu buchen und die gleichen Rechte als Passagier zu haben, wie wenn ich bei der Deutschen Bahn direkt bestelle. Eben halt, das ist unfassbar. So, also solche Themen voranzubringen. Deswegen will ich immer schon sagen, ich glaube, das habe ich immer dabei gehabt. Aber eben halt, ich sag natürlich schon, Enpa ist halt auch etwas, wo ich ganz klar wusste, dass das eine enorme Sprengkraft hat. Ich glaube, mir war sehr, sehr bewusst, durch welchen Zyklus wir auch da durchgehen müssen. Und das ist ja auch genau das, was wir jetzt medial durchgemacht haben in den letzten Monaten mit Manager-Magazin, mit
kurz erwähnen, was da so Pioneer. Passiert ist.
Also es gibt andauernd natürlich Medien, die wahrscheinlich, ich gehe davon aus, es soll jetzt nicht verschwörungstheoretisch klingen, aber ich glaube, dass die gute alte fossile Energiewirtschaft in Europa wahrscheinlich da auch weiß, wie man die entsprechende Skepsis schürt. So, und mir war von Anfang an bewusst, worauf ich mich da einlasse. Ne? Das heißt, das ist ein schnell wachsendes Unternehmen mit einer sehr hohen Aggressivität.
Also es gab da ein bisschen negative Berichterstattung.
Und natürlich kriegen wir sie da auch in die Fresse.
Was für Fälle waren das? Kannst du nochmal kurz?
Das sind unzufriedene Kunden, unzufriedene Netzanbieter, die natürlich natürlich sauer darüber waren, dass wir ihnen halt alles Mögliche hingeschmissen haben, gesagt haben, jetzt schaltet die Kunden mal an und sie dann nicht schnell genug in der Lage dazu waren, das zu machen, oder sich über unsere internen Prozesse beschwert haben. So, dann gab es natürlich in der Politik Leute, die denen wir auf den Senkel gegangen sind mit unserer Art und Weise, wie wir rangegangen sind. Ich sag immer so.
Ihr seid schon auch ein offensives
Unternehmen. Wir sind aggressiv. Wir sind aggressiver als alle anderen. So, wir sind die Machete, die durch den Dschungel geht. So, ne? Und da sind wir härter als alle anderen.
Habe ich schon den Titel für die Sendung. Sehr schön.
Ja, also gerne. Also, weil das ist wirklich, das ist unser Naturell und dazu stehen wir auch. Weil, wie gesagt, ohne uns würde es heute diese Art von Energiewende und auch Wärmewende in Deutschland nicht
brauchst du diese Aggressivität, dieses Machetentum, um dich auf dem Markt als erneuerbarer Anbieter und Brand durchzusetzen?
Ja klar, wir müssen lauter sein, wir müssen härter sein, wir müssen knallhart sein, wir müssen auch, also ich sag's auch immer ganz offen, das ist kein Produkt, das ist kein Scam-Produkt, sondern jedem Kunden, bei dem wir es schaffen, dass der eine Solaranlage auf seinem Dach hat, dass der einen Speicher in seinem Keller hat, dass der eine Wärmepumpe vor seinem in seinem Garten stehen hat, so bringt diesem Land Unabhängigkeit, das bringt dem Land Versorgungssicherheit, das bringt uns allen mehr Sicherheit, dass das Thema Klimawandel vielleicht sich noch irgendwie glimpflich für uns entwickelt. So, das heißt, ich kann es 1000%ig vertreten in der Art und Weise, wie wir am Markt uns verhalten und werde dafür auch immer kämpfen.
Wunderbar. Du hast mich überzeugt, soll ich ein Haus bauen oder kaufen, werde ich dich mich mal wieder melden bei dir. Fährt schon vorher. Vielen Dank, dass du da warst, Boris. Hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht und wünschen euch alles Gute in eurem Kampf, der ja noch verschärft weitergehen könnte.
Den werden wir
wir hoffen natürlich und gehen davon aus, dass es euch auch gefreut hat und Spaß gemacht hat heute und verbleiben bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett, schaut unter www.fischerappelt.de.